Stell dir mal vor, die einzige Möglichkeit, unsere heutige festgefahrene Gesellschaftsordnung so komplett umzukrempeln und diese ganze erstarrte Bürokratie zu stürzen, wäre ein strategisches Bündnis zwischen dem Philosophen Friedrich Nietzsche und, halt dich fest, dem ägyptischen Totengott Anubis.
Ja, das klingt wirklich völlig absurd.
Absolut absurd, aber genau das ist im Grunde die Prämisse eines Textes, in den wir heute bei unserer gedanklichen Analyse eintauchen. Also wir sezieren heute einen Blogbeitrag vom 19. Dezember 2021, verfasst von einem Autor, der sich Keegan Thorax nennt oder manchmal auch schlicht als Admin auftritt. Und allein der Titel ist schon wow. Der ist eine intellektuelle Kampfansage. Er lautet: In der Praxis verstanden als Politik liegt der absolute Anfang nach Hegel.
Puh, ja. Ein Titel, der sofort klarstellt, dass wir uns hier also definitiv nicht im Bereich der alltäglichen politischen Kommentierung bewegen.
Überhaupt nicht, nein.
Wir haben es hier wirklich mit einem hochverdichteten ideologischen Konstrukt zu tun. Der Text wirft abstrakte Hochphilosophie, griechisch-ägyptische Mythologie, dann noch moderne Kunsttheorie und das ist wichtig, eine extrem radikale Systemkritik in einen einzigen argumentativen Schmelztiegel.
Und bevor wir diesen Schmelztiegel jetzt gleich aufbrechen, müssen wir kurz, sozusagen als Disclaimer, den Rahmen für unsere heutige Untersuchung abstecken. Weil das Material ist politisch extrem aufgeladen.
Sehr, ja.
Der Autor teilt sprachlich wirklich kompromisslos gegen das aktuelle System aus. Und unsere Aufgabe heute ist es natürlich nicht, diese Aussagen irgendwie zu verurteilen oder uns gar zu eigen zu machen, sondern
wir betrachten das Ganze eher wie intellektuelle Archäologen.
Genau das, ja. Wir wollen einfach nur die Mechanik dieses Textes verstehen. Also wir analysieren rein neutral, mit welchen theoretischen und mythologischen Werkzeugen dieser Keegan Thorax da seine radikale Weltsicht zusammenbaut.
Und das ist der entscheidende Punkt hier. Wir begeben uns quasi in die Architektur eines radikalen Sense-Making-Prozesses. Die Frage, die uns antreiben sollte, ist: Wie konstruiert jemand überhaupt so ein Erklärungsmodell, das von Hegels Dialektik bis runter in die Unterwelt zu irgendwelchen Göttern reicht?
Nur um die moderne politische Realität zu delegitimieren.
Exakt.
Also lass uns direkt in diese Architektur einsteigen. Und wir machen das mal nicht chronologisch, sondern schauen uns zuerst das Fundament an.
Mhm.
Der Autor sucht ja nach einem totalen Neuanfang, diesem absoluten Anfang nach Hegel. Er positioniert das unter einer Überschrift, die nennt er Dialektik 3. Und er nutzt da direkt am Anfang ein Haiku.
Oh ja, das Haiku.
Da schreibt er: Die Bewegung selbst wird lebendige Form moralvernichtend. Und ich muss sagen, ich bin sofort über dieses Wort moralvernichtend gestolpert. Ich meine, wenn wir heute über einen politischen Neuanfang diskutieren,
dann spricht man meistens von Reformen, oder?
Ja, genau, von Reformen oder von einem Wertewandel. Aber hier geht es um die Vernichtung von Moral. Er will also offenbar einen Ausnahmezustand kreieren, aus dem dann etwas völlig Neues erwächst.
Und dieser Begriff ist wirklich das Scharnier seiner gesamten Theorie. Der Autor greift auf Hegel zurück, um quasi eine reine, unverfälschte Bewegung der Erkenntnis zu fordern.
Okay, aber was heißt das konkret?
In seiner Logik ist die existierende Moral eben kein, sagen wir mal, kein schützendes Regelwerk für die Gesellschaft.
Ah, okay.
Sondern ein reines Instrument der Unterdrückung.
Verstehe.
Sie ist starr, sie ist vorgefertigt und wird von den Herrschenden genutzt, um ihre eigene Macht zu legitimieren.
Verstehe. Das heißt, wenn er diese Verschmelzung von Ästhetik und Ethik in so einem Ausnahmezustand fordert, dann...
Dann postuliert er damit, dass erst durch die vollkommene Auflösung alter moralischer und mythischer Vorurteile etwas Neues entstehen kann. Er nennt das ein volksrevolutionäres und avantgardistisches Ganzes.
Krass. Ich versuche gerade, die Mechanik dahinter ein bisschen greifbarer zu machen. Das klingt im Grunde, als würde er einen philosophischen Orkan beschreiben, oder? Also wenn die etablierte Moral restlos weggefegt wird, bleibt ja eigentlich nur so ein Tabula Rasa-Zustand.
Richtig, ja.
Er verweist dann sogar auf Goethe und suggeriert, dass man in einer nächsten Kulturstufe diesen radikalen Vorgang dann schlicht Religion nennen würde.
Mhm.
Aber da muss ich kritisch einhaken. Wenn wir so einen moralvernichtenden Ausnahmezustand haben, öffnet das nicht zwangsläufig der totalen Willkür Tür und Tor? Wie rechtfertigt er das intellektuell?
Das ist eine gute Frage. Er legitimiert das durch den Anspruch auf so eine höhere teleologische Notwendigkeit.
Okay.
Also für ihn gibt es keine Willkür, solange diese Bewegung lebendige Form annimmt. Die Legitimation zieht er daraus, dass das bestehende System, er nennt es übrigens oft die Schwundstuse der Demokratie in Form der BRD-Matrix.
Ah ja, die BRD-Matrix.
Genau. Dass dieses System ohnehin keine moralische Daseinsberechtigung mehr hat. In seinen Augen verteidigt unsere bestehende Ordnung nur noch tote Konstrukte. Der Ausnahmezustand ist für ihn also nicht der Beginn von Chaos, sondern eigentlich die Rückkehr zu einer authentischen, lebendigen Entwicklung.
Ohne Rücksicht auf alte Vorrechte?
Ganz genau.
Und das bringt uns an einen Punkt, der wirklich wild wird. Weil hier verlässt die klassische politische Philosophie irgendwie den Raum und die Metaphysik stürmt die Bühne.
Und wie?
Denn wenn das alte System, diese BRD-Matrix, verschwindet, entsteht ja ein Vakuum. Und Kigan Torix füllt dieses Vakuum jetzt nicht etwa mit neuen Institutionen oder Parteien.
Nein, natürlich nicht.
Sondern mit mythologischen Wesenheiten. Plötzlich taucht da der ägyptische Totengott Anubis auf.
Und Titanen.
Und Titaninnen aus dem griechischen Tartarus.
Ja, das ist schon ein extremer konzeptioneller Sprung.
Total. Er schreibt, dass diese Mächte ihren terroristischen Angriff auf den Erdenplan eingestellt hätten, aber sie behalten eine reinigende Funktion. Wie kann man das entschlüsseln?
Also, das ist der Versuch, historische Umwälzungen jenseits des menschlichen Einflusses zu erklären. Er nutzt Anubis und die Titane als Chiffren.
Als Chiffren wofür genau?
Für evolutionäre, erdgeschichtliche Kräfte. Diese metaphysischen Entitäten operieren in seinem Text völlig losgelöst von unserer alltäglichen Moral. Und ihre Funktion ist super faszinierend. Sie sollen nämlich das, und das ist jetzt sein Zitat, natürlicherweise entstehende Böse in sich aufnehmen.
Okay, Moment.
Er nennt diesen Prozess die Transzendentalie der Andersheit.
Die Transzendentalie der Andersheit. Wahnsinn. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Stell dir vor, du sitzt morgens da, liest die Zeitung, ärgerst dich über die Politik und das Erklärungsmodell dir sagt, keine Sorge, Anubis kümmert sich.
Ja, so ungefähr.
Wenn diese Titanen also das gesellschaftliche Chaos in sich aufsaugen, dann wirken die doch im Grunde wie so eine Art kosmische Recyclinganlage, oder?
Das ist ein sehr schönes Bild, ja.
Sie nehmen diesen toxischen Abfall einer kollabierenden Zivilisation auf. Aber was passiert dann damit? Er lässt diese Energie ja bestimmt nicht einfach verpuffen.
Nein, im Gegenteil. Diese Energie wird quasi zum Treibstoff für eine radikale gesellschaftliche Transformation. Er verknüpft diese mythologische Recyclinganlage nämlich direkt mit der sogenannten Akasha-Chronik. Und jetzt wird's kunsttheoretisch mit Joseph Beuys.
Joseph Beuys?
Ja, speziell mit Beuys' Konzept der sozialen Plastik.
Ah, okay. Also die Idee, dass die Gesellschaft selbst ein Kunstwerk ist.
Richtig.
Die aufgenommene dunkle Energie, also dieses transformierte Böse, treibt laut dem Text die Anhäufung von Kunstwerken in der Akasha-Chronik voran. Torix behauptet also, diese mythischen Kräfte reinigen nicht nur die Welt, sie liefern auch direkt das energetische Material, um unsere Gesellschaft als Kunstwerk, als soziale Plastik auf das nächste evolutionäre Level zu heben.
Das ist wirklich eine atemberaubende Konstruktion. Das Böse wird von Göttern geschluckt und als spiritueller Dünger für die menschliche Evolution wieder ausgespuckt. Alles ist stetige Bewegung.
Alles fließt, ja?
Aber da frage ich mich, wie steuert sich dieser Apparat eigentlich? Ich meine, wir haben auf der einen Seite diesen moralvernichtenden Orkan, aber wie reguliert der Autor die Geschwindigkeit? Da muss es doch Bremsen und Gaspedale geben. Die gibt es. Und die Beschleunigung dieser ganzen Dialektik verortet der Autor interessanterweise an einem sehr irdischen, ja fast schon banalen Schauplatz.
Welcher Schauplatz?
Beim Kampf gegen die Bürokratie.
Ernsthaft? Von Anubis zur deutschen Bürokratie?
Ja, er spricht vom Abbau von Machtmitteln einer revisionistischen Bürokratie. Das ist sozusagen seine Übersetzung des mythischen Kampfes in die politische Praxis. Die Bürokratie ist der ultimative Feind der organischen Bewegung, weil sie, Zitat, versucht, sich gottesstaatlich moralisch unangreifbar zu machen.
Sie friert die Gesellschaft also in Regeln ein?
Ganz genau. Und um dieses Eis zu brechen, um bei deinem Bild zu bleiben, ruft er dann Friedrich Nietzsche in den Zeugenstand.
Ah, Nietzsche als der philosophische Zerstörer scheinheiliger Moralstrukturen.
Exakt. Torix nutzt Nietzsche quasi als Brechstange gegen diese bürokratischen Festungen. Wenn diese revisionistische Bürokratie ihre Macht verliert, dann und wirklich nur dann kann sich die Dialektik beschleunigen. Der Wandel nimmt Fahrt auf, weil dieser künstliche Widerstand gebrochen ist.
Das ist ja fast schon nachvollziehbar aufgebaut. Also die Zerstörung der bürokratischen Kruste beschleunigt das Ganze. Aber dann führt er ja auch das Konzept der Entschleunigung ein. Und ich muss sagen, hier wird es für mich dann hochgradig surreal.
Ja, hier springt er gewaltig.
Er nutzt auf einmal extrem aufgeladene Naturbilder. Er schreibt da von einer triebgesteuerten Pflanze, die irgendwie nicht schnell genug zur Glückseligkeit gelangt.
Mhm.
Und dann taucht das Bild der Fuchshochzeit auf. Also dieses Wetterphänomen, wo es gleichzeitig regnet und die Sonne scheint. Und in diesem Paradoxon dämpft dann der Impuls der Individualität eine mythische Nymphe zu einer reinen Seele herab, die dann zum Objekt der Wissenschaft wird. Verliert er hier nicht komplett den roten Faden?
Man könnte es meinen, aber in seinem System hängt das zusammen. Wir verlassen zwar die reine Machtkritik und betreten die Naturphilosophie, aber für ihn ist das untrennbar mit der Politik verbunden.
Wie meint er das?
Also die Nymphe repräsentiert die ungezähmte Natur, das Wilde, den reinen Mythos in seiner absolut lebendigen Form. Die Fuchshochzeit ist dann der Übergangsmoment. Und die Entschleunigung, nach der du gefragt hast, tritt genau dann ein, wenn das rationale System versucht, dieses lebendige Element erfassbar zu machen.
Ah, das heißt, diese Dämpfung der Nymphe zu einer Seele ist gar kein spiritueller Aufstieg, sondern eher eine Reduktion.
Genau, eine massive Reduktion. Damit die rationale Wissenschaft die Natur überhaupt als Phänomen analysieren kann, muss sie dem Mythos seine Lebendigkeit rauben. Die Nymphe wird wissenschaftlich messbar gemacht. Sie wird zu einem Objekt der Unteilbarkeit, wie er es nennt.
Wow.
Und genau dieser Versuch, die Welt in starre Kategorien und Reagenzgläser zu zwingen, der bremst die organische Revolution, die er vorher so lautstark gefordert hat. Die Entschleunigung ist also die direkte Folge des rational-wissenschaftlichen Zugriffs auf die Welt.
Ich glaube, ich verstehe langsam die Mechanik, die er da baut. Also, die Bürokratie bremst durch moralische Regeln und die Wissenschaft bremst durch empirische Reduktion. Beides sind Feinde von seinem absoluten Anfang.
Sehr gut zusammengefasst, ja.
Und das führt uns direkt zum nächsten Punkt, nämlich diesem extrem harten gesellschaftspolitischen Rundumschlag in der zweiten Hälfte seines Textes. Da verlässt er dann diese metaphorischen Nymphengefilde komplett und attackiert unsere Gegenwartsgesellschaft absolut frontal. Und er leitet das interessanterweise mit Michel Foucault ein.
Ja, er bedient sich da bei Foucaults Konzept des Tableaus der Dinge. Er will damit beschreiben, wie die gesellschaftliche Ordnung wieder an Fahrt aufnimmt. Aber er wendet dieses Foucault'sche Instrument sofort als Waffe gegen die Postmoderne.
Inwiefern?
Seine Hauptkritik richtet sich gegen sogenannte Dispositive. Er nennt da als Beispiel Krankheitsherde. Und er wirft der Postmoderne vor, dass diese Dispositive der demokratischen Öffentlichkeit, die er die Agora nennt, plötzlich wieder eine geschichtlich vorgegebene Moral vorschreiben.
Das ist eigentlich ein brillanter rhetorischer Schachzug, muss man sagen. Er nutzt eine Vokabel der linken Theorie, also dieses Dispositiv, um der heutigen Öffentlichkeit vorzuwerfen, sie würde alte, vormoderne Kontrollmechanismen reetablieren und das alles unter dem Deckmantel des Fortschritts.
Ja, die Agora, die ja eigentlich der Ort des freien Diskurses sein sollte, wird bei ihm zum Ort der totalen Maßregelung.
Und dann verschärft er diese Diagnose ja noch massiv. Er behauptet, dass diese ganzen kleinen Erzählungen, die die Postmoderne eigentlich als Befreiung feiert, in Wahrheit reine Lippenbekenntnisse sind.
Richtig. In der Realität, so sagt er, würden alle Ansichten, die das, und jetzt benutzt er wieder diesen Kampfbegriff, das BRD-Regime nicht unterstützen, einfach aus dem Diskurs eliminiert.
Tauft, diese Unterdrückung ginge von einer Oligarchie und ihren paramilitärischen Einheiten der Antifaschisten aus. Das ist ja eine Fundamentalkritik, die das gesamte heutige demokratische System als reine autoritäre Fassade abkanzelt.
Das ist genau der Punkt, an dem wir als Archäologen ganz genau hinsehen müssen. In dieser Passage wird die tiefgreifende Entfremdung des Autors von jeglichem etablierten politischen Spektrum sichtbar. Er ist weder klassisch rechts noch klassisch links einzuordnen.
Sondern?
Es ist eine radikale Metakritik. Und besonders deutlich wird das an seiner Abrechnung mit der politischen Linken.
Oh ja? Er wirft der Linken ja einen totalen historischen Verrat vor. Das fand ich spannend. Er nennt explizit historische Figuren. Marx, Lenin, Stalin und Mao Zedong. Und er sagt im Grunde, Leute, diese Figuren spielen für die heutige Linke gar keine Rolle mehr.
Ja.
Die wurden ersetzt durch ein, ich zitiere, Lügengebäude des Sozialdemokratismus in seinen unterschiedlichen Farben. Das ist schon harter Tobak.
Aber wenn wir das wieder in den Gesamtkontext seiner Mythologie einordnen, dann ergibt das in seiner extremen Logik durchaus Sinn.
Okay, wie passt das zusammen?
Er sucht doch den totalen Umbruch, diesen absoluten Anfang, durch Zertrümmerung, wie wir es vorhin bei Nietzsche hatten. Figuren wie Marx oder Lenin stehen in seiner Lesart für fundamentale, radikale Systemveränderungen.
Und der Sozialdemokratismus?
Verkörpert für ihn das absolute Gegenteil. Das ist für ihn der ewige Kompromiss, das bloße verwaltende Status quo. Genau jene revisionistische Bürokratie, die den evolutionären Prozess ausbremst. Die Sozialdemokratie ist für ihn der ultimative Verrat am Wandel.
Wahnsinn. Und diese Abneigung gipfelt dann ja in seiner finalen Diagnose unserer Gegenwart. Er zeichnet da ein extrem elitäres, zynisches Bild. Er sagt im Grunde, in diesem System geht es nur noch um die Existenz von, er nennt sie Loser, aber er meint Demagogen.
Mhm.
Demagogen, die über den Seitenweg gewählt werden. Und das Fundament für all das bildet eine verblendete Masse, die durch ihre eigenen Wahlen an ihrer Vernichtung mitwirkt.
Das ist so dieser klassische Duktus des intellektuellen Sehers, der von oben auf die Welt hinabblickt. Er verbindet extrem elitäre Konstrukte von Hegel bis Beuys mit der totalen apokalyptischen Verdammung der Massen.
Er teilt die Welt also in zwei Lager.
Genau.
Auf der einen Seite die verblendete Masse im Lügengebäude, auf der anderen Seite die wenigen Eingeweihten, die begreifen, dass eigentlich Titanen, Anubis und die hegelsche Dialektik die wahren Treiber der Geschichte sind. Wer das durchschaut, sieht die Wahrheit. Der Rest wählt seinen Untergang.
Puh. Lass mich kurz durchatmen. Das ist intellektuell wirklich faszinierend und gleichzeitig wahnsinnig erdrückend.
Ja, das ist ein dichter Textgewebe.
Total. Wir haben jetzt diesen ganzen Weg verfolgt. Von Hegels moralvernichtender Bewegung über kosmische Recyclinganlagen mit Unterweltsgöttern, die alles in eine soziale Plastik transformieren. Wir haben Nymphen gesehen, die von der Wissenschaft gedämpft werden. Und wir haben gesehen, wie Postmoderne und Sozialdemokratismus als oligarchische Unterdrückung entlarvt werden sollen.
Und am Ende schließt er das ganze Jahr mit einem prophetischen Ruf ab. Ja, da kommt noch was. Er schreibt als letzten Gedanken: Schaut euch doch die Figuren genau an, denen ihr die Stimme gegeben habt. Nichts bleibt verborgen, wenn die Göttin Hygieia euer Erkenntnisgeschehen leitet.
Hygieia, die antike Göttin der Gesundheit und der Reinheit.
Er beschwört am Ende also eine Göttin der Reinheit, um diesen Schleier der Matrix wegzureißen. Das ist eigentlich der Ruf nach geistiger Hygiene, nach totaler politischer Klarheit, oder?
Genau, und genau diese Beschwörung der Reinheit führt uns eigentlich zur entscheidenden kritischen Reflexion. Der Autor mobilisiert hier ein gigantisches Arsenal an Göttern und komplexer Theorie, um die Realität zu filtern. Er will diese verrückte, komplexe Gegenwart durch eine Linse absoluter philosophischer Gewissheit betrachten.
Als Zuhörer nach diesem gedanklichen Tauchgang vielleicht mal selbst durch den Kopf gehen lassen kannst. Es ist natürlich wahnsinnig verlockend, sich so einem allumfassenden Erklärungsmodell hinzugeben, in dem plötzlich alles einen großen mystischen Sinn ergibt.
Absolut.
Aber frage dich selbst, wenn jemand versucht, die chaotische und oft sehr widersprüchliche Realität unserer modernen Politik in so ein starres, mythisches Korsett zu pressen, bringt uns das wirklich mehr Klarheit? Oder ist diese Flucht zu Titanen, Göttern und Ausnahmezuständen letztlich nur ein extrem hochintellektueller Weg, um sich vor der furchtbar unpoetischen, zähen Realität des alltäglichen politischen Kompromisses zu verstecken?
Das ist der Punkt. Erschaffen diese gigantischen Sinnstiftungsmaschinen wirklich Erkenntnis oder immunisieren sie uns nur gegen die Banalität echter gesellschaftlicher Diskussionen?
Und diese Frage geht, glaube ich, weit über unseren Blogautor Kigan Turix hinaus. Ein faszinierender Tauchgang heute. Wir danken dir, dass du dich mit uns durch dieses dichte philosophische Labyrinth geschlagen hast. Bis zum nächsten Mal.